Nachrichten von Radio Dreieckland.
Und am Montag schellt der Wecker und das geht durch Mark und Bein. 4:30 auf zur Frühschicht, in der Trambahn schlaf ich ein. Und dann frisst mich das Fabriktor und dann werd ich durchgekaut. Nach 8 Stunden rausgelassen, völlig leer und halb verdaut. Und wie toll.
Ja, 30. April, kein reguläres Info, sondern die Frage, was ein Info leisten kann, zum Beispiel für den 1. Mai. Bevor wir dazu kommen, aber zunächst erstmal gleich ein Veranstaltungshinweis zur Walpurgisnacht. Heute, 30. April, gibt es eine Frauendemo ab 21 Uhr am Bertholdsbrunnen. Treffen ist, deswegen auch der Hinweis hier schon, um 19 Uhr im Infocafé auf dem Greta-Gelände. Anschließend an die Demo gibt es ein Fest. Aber zum 1. Mai und die Frage, was ein Info von Radio Dreieckland dazu leisten kann, welche Funktion es dazu übernehmen kann, wie sich in der derzeitigen Situation zum Beispiel ein Info überhaupt verhalten soll, verhalten muss auch. Da gibt es ganz verschiedene Stichworte, die auch innerhalb der einzelnen Info-Redaktionen umstritten sind. Das reicht von Betroffenheitsberichterstattung über Verlautbarungsjournalismus, also eher ein Verkündungsjournalismus, über eine reine Informationsverbreitung, aber auch die Frage, welche und wie die Informationsverbreitung stattfinden soll, bis hin zu der Vorstellung eines Interventionsradios. Kann Radio Dreieckland ein Interventionsradio sein? Das vielleicht in dieser Sendung bis 19 Uhr. Das heißt, nicht ganz bis 19 Uhr. Am Schluss dieser Sendung gibt es noch einen Bericht über den Taxifahrerinnenstreik bei dem Taxikern, etwa ab 10 vor 7. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, mit den Hörerinnen und den Hörern über die Funktion eines Radios, eines Infos insbesondere, zu diskutieren. Dazu gibt es einen etwa 10-15-minütigen Vorschlag, eine Einschätzung, was heute eigentlich der 1. Mai ist und welche Rolle auch der DGB dabei spielt. Im DGB-Aufruf für 1990 steht drin zum Beispiel, wir wollen ein einiges Deutschland. Das hat zum Beispiel den BWK veranlasst, weder aufzurufen, an der zentralen 1. Mai-Demonstration des DGB teilzunehmen, hat ihn aber auch veranlasst, seine eigene Veranstaltung heute Abend um 20 Uhr im Saale stattfinden zu lassen, genauer gesagt im GNN-Büro in der Wilhelmstraße 15. Sie werden sich also auch nicht an der Demonstration der Antifaschisten und Antifaschistinnen beteiligen, die sich morgen auch um 9.30 Uhr treffen, und zwar an der Padua-Allee, Ecke Sundgau-Allee. 9.30 Uhr ist dort Treffpunkt für die andere Demo, die dann auch Richtung Stühlinger gehen soll. Eine ganz unterschiedliche Interpretation also vom Aufruf für ein einiges Deutschland bis hin zu der Frage, hat sich der Sinn des 1. Mai erschöpft? Gibt es nur noch Gedenk- und Gedächtnisfeiern, zu denen sich auch diese gewerkschaftlichen Mai-Veranstaltungen inzwischen entwickelt haben? Können die Menschen auf die Dauer überhaupt noch mobilisiert werden? Das und viele andere Fragen stellen sich ja auch mit dem 1. Mai erneut, wie jedes Jahr vielleicht auch, aber jedenfalls auch dieses Jahr wieder. Und dazu eine Einführung vielleicht oder eine Problematik oder eine These über den DGB, den Deutschen Gewerkschaftsbund, seine Taten oder seine Schandtaten. Und beginnen können wir vielleicht dabei beim 1. Mai 1929, dem sogenannten Blutmai in Berlin. Der preußische SPD-Innenminister erließ angesichts einer sich radikalisierenden Arbeiterinnenbewegung ein Demonstrationsverbot zum 1. Mai. Dennoch demonstrierten etwa 200.000 Menschen in Berlin. Der sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin, Zör Giebel, ließ auf die Arbeiter und Arbeiterinnen schießen. 31 Menschen wurden dabei getötet. Mai 1929. Dazu gibt es ein Lied von Ernst Busch, was sich nicht direkt auf diesen Mai bezieht, aber auf die SPD aus dieser Zeit.
20 hatten die Berliner Sozialdemokraten eine saubere Idee. Sie verteilten auf ihren Kundgebungen Toilettseife mit dem Aufdruck: Wählt SPD. Wir haben unsere Brüder mit Wahlkampfseife bedacht. Das tun wir das nächste Mal wieder. Es hat sich bezahlt gemacht. Wir schlagen Schaum, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Wir haben ihn gebilligt, den großen heiligen Krieg. Wir haben Kredite bewilligt, weil unser Gewissen schwieg. Wir schlagen Schaum, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Auf die Beine und wurden schwarz-rot voll. Die Revolution kam alleine, wir haben sie nicht gewollt. Wir schlagen, wir seifen, wir waschen unsere Hände.
Das war also die SPD aus der damaligen Zeit. Wie sieht es heute mit dem DGB aus? Was kann der DGB heute machen? Oder was können wir eigentlich heute machen? Und was kann das Info von Radio Dreieckland in solch einer Situation heute machen? Dazu jetzt also ein paar Thesen über den DGB und die Möglichkeit für die Hörer und Hörerinnen, hier im Studio anzurufen unter der Nummer 31028. Und die Vorwahl in Freiburg 0761, also dann Studionummer 31028. Am Anfang nach 1945 gab es noch viele radikale Klänge während der ersten Maifeiern, gerade weil der DGB als sozialpartnerschaftlich und antikommunistische Gewerkschaftsinstitution sich noch nicht durchgesetzt hatte. Es gab noch viele Antifaschisten und Antifaschistinnen und auch viele revolutionäre Menschen. Und es gab auch eine breite Unzufriedenheit innerhalb der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse, die eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung wollten und nicht wieder das kapitalistische Ausbeutungssystem wie bis dahin. Der DGB wurde allerdings massiv von den US-amerikanischen Gewerkschaften AFL-CIO unterstützt. Und diese wiederum wurden ganz stark vom amerikanischen Geheimdienst CIA beeinflusst. Und der DGB wurde auch nach dem gleichen Vorbild aufgebaut. Alle radikalen Kräfte wurden rausgeschmissen und jegliche sozialistische Opposition im Keim erstickt. Der DGB sollte der Garant für den Wiederaufbau des Kapitalismus sein und die Arbeiter und Arbeiterinnen zur staatstragenden, untertänigen Masse machen. Zunehmend wurde also der 1. Mai auch sichtbar Ausdruck staatsangepasster Sozialpartnerschaftspolitik. Höhepunkt dieser Entwicklung war die Entscheidung des DGB 1970, die gewerkschaftliche Maifeier in die Festsäle am Vorabend des 1. Mai zu verbannen. Es war die radikale Linke der nach 68er Generation, darunter auch die K-Gruppen, die den 1. Mai als internationalen Kampftag der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung wiederentdeckten und durch zum Teil DGB-unabhängige Demonstrationen Druck auf die Gewerkschaften ausübten und damit den 1. Mai wieder auf die Straße brachten. Dabei war eine gewerkschaftsoppositionelle und auch eine internationalistische Orientierung vorherrschend. Die internationalistische Orientierung hatte ihren Höhepunkt beim 1. Mai 1976. Die Solidarität mit dem Befreiungskampf des vietnamesischen Volkes schuf die Parole: 1. Mai, Saigon ist frei. In den 80er Jahren ging der DGB regelmäßig auf die Straße und die Linke latschte getreu mit. Die Aufmärsche erinnern aber eher an einen Almabtrieb als an eine kämpferische Demonstration. Der DGB ist wesentlicher Garant der betrieblichen Kommandostruktur, wie die Kapos, die Vorarbeiter, die Meister, der Betriebsrat, Betriebsleitung, und auch gesellschaftlich unterstützt der Gewerkschaftsbund die Kleinfamilie als Keimfamilie, patriarchale Unterdrückung und die untertänige Erziehung der Kinder in Familie, Schule, Kirche und Lehre. Die Produktion von gehorsamen Untertanen und die Stützung der Männerherrschaft sind zwei entscheidende Voraussetzungen für die Entstehung und die Ausbreitung des Faschismus. Für die Ausweitung faschistischer Ideen und Verhaltensweisen, also auch für Sexismus, für Rassismus, für Autoritätsfixiertheit und für die Männerherrschaft, trägt der DGB und auch die SPD eine historische und aktuelle Mitverantwortung. Der Antifaschismus dieser Form der Arbeiter- und Arbeiterinnenorganisation kann daher auch nur als äußerst begrenzt angesehen werden. Die Aufgabe des DGB ist, die Kämpfe der Ausgebeuteten zu unterbinden, Radikalisierung abzufedern und in Verhandlungslösungen zu kanalisieren. Jeder autonome Widerstand bedeutet auch einen Versuch der Loslösung von autoritären und hierarchischen Strukturen und beinhaltet für den DGB die Gefahr, dass sich die arbeitenden Menschen von den Gewerkschaften entfernen und sich nicht mehr bevormunden und ihren Widerstand enteignen lassen.
Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt, der Kapitalismus stinkt, es stinkt, der Kapitalismus stinkt, und alle riechen es, und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt.
Und die Industrie beschließt einen Sozialakt, dass ab Freitag bei jedem Arbeiter die Lohntüte nach Kölnisch Wasser riecht, damit es nicht mehr so stinkt.
Es stinkt. Der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt.
Bei Streiks in anderen Ländern legt sich der DGB mächtig ins Zeug, den Widerstand der arbeitenden Menschen gegen Überstunden und Sonderschichten zu unterdrücken, das heißt Streikbrecherfunktion zu übernehmen. Dies war der Fall beim VW-Streik in Mexiko und dem Bergarbeiterstreik in England. Der DGB hat auch härteste Repression gegen den bewaffneten Kampf gefordert und Demonstrationen für AKWs zum Höhepunkt der Anti-AKW-Bewegung organisiert. Er koordiniert die internationale Arbeitsteilung mit anderen Gewerkschaften in der International Labour Organization, ILO, und versucht, jeden Ansatz von proletarischem Internationalismus zu unterdrücken. Kurz also, dem internationalen Kapital würde es ohne solche Gewerkschaften wesentlich schlechter gehen.
Wir kommen aus Bayern, aus Österreich, wir kommen aus der Türkei.
am Fließband sind wir alle gleich, im Kampf sind wir alle dabei. Ans Fließband, die Bosse ans Fließband gestellt. Das Fließband, auf 1000 pro Stunde gestellt. Aus Spanien, aus Griechenland, wir kommen von überall. Wir werden wie Tiere ans Band gespannt, das Wohnheim ist unser Stall. Ins Wohnheim, die Bosse ins Wohnheim gepackt. Das Wohnheim, das Wohnheim in die Luft gejagt. Wir kommen aus Jugoslawien, wir kommen aus Afrika. Die Bosse wollen uns gespalten, sehen die Gewerkschaft, blabber, bla bla. Die Unternehmer, zu Fremdarbeiter gemacht. Die Unternehmer aus dem Land gejagt.
Uns stinkt es schon lange. Uns stinkt auch diese Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung oder die Veranstaltung schon deshalb, weil von Freude absolut nichts zu spüren ist. Wie soll man sich auch freuen, wenn man bestenfalls langweilige Fußmärsche mit roter Nelke im Knopfloch machen darf, wenn man sich dann anhören muss, dass heute mit Kampf nichts mehr drin ist, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nun mal da sind und wir alle Opfer bringen müssen. Wenn wir sehen, wie die Gewerkschaften und die Bonzen dieser Gewerkschaften im VW-Aufsichtsrat zum Beispiel selber die Pläne mitschmieden, die Tausende von Kollegen und von Kolleginnen auf die Straße setzen und aktiv mithelfen, dies zu verschleiern und zu beschönigen. Wenn heute alles ganz anders ist als früher, wie uns die Festreden am 1. Mai jeweils weismachen wollen, warum haben wir dann das Gefühl, nicht wirklich zu leben, sondern uns nur dumm und dämlich zu schuften? Wenn alles ganz anders ist, warum fühlen wir uns dann nicht wohl, sondern einsam und unglücklich? Warum wird dann die Arbeit immer mehr, schneller, lauter, stumpfsinniger? Warum müssen wir die Schnauze halten, arschkriechern? Warum müssen wir uns dabei selbst verachten? Es gibt keinen Tag der Arbeit, weil es an jeder Arbeit, die wir nicht uneingeschränkt selbst bestimmen und für uns selbst machen, nichts zu feiern gibt. Die gibt es nur zu bekämpfen. Die Geschichte der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung ist die Geschichte des Kampfes gegen diese Arbeit mit allen Mitteln, mit Krankfeiern, mit Langsamarbeiten, mit kleinen und großen Streiks, mit Demonstrationen, mit Fabrikbesetzung, mit Barrikaden, Sabotage, bewaffneten Aktionen. Widerstand auf allen Ebenen, in allen Bereichen, mit allen Mitteln, die wir haben, ist die einzige Möglichkeit für uns, Menschen zu bleiben, Menschen zu werden. Die Genossen und Genossinnen haben gesagt, wir werden Menschen sein. Für den Reichtum der Bourgeoisie und für die Aufrechterhaltung des weltweiten Unterdrückungssystems Imperialismus schuften zu müssen und uns täglich gegen diese Männerwelt mit ihrer sexistischen, rassistischen Gewalt und Logik zu behaupten, das stinkt uns. Kapitalismus und Patriarchat waren schon immer Grund genug, uns zu wehren. Wir wollen deshalb auch nicht in das Krisengejammer, es wird ja alles viel schlimmer noch, einstimmen, wenn wir feststellen, dass sich unsere Ausbeutungs- und Lebensbedingungen nicht verändern. Gegen die alltägliche Ausbeutung und Unterdrückung setzen sich schon immer vereinzelt oder organisiert Männer und Frauen zur Wehr. Diese Kämpfe werden sehr unterschiedlich im Stadtteil, in den Knästen, in den Wohnungen, in den Fabriken geführt. Immer mehr Frauen wehren sich gegen die Macht und Gewalt der Männer auf der Straße, im Haushalt und auch bei der Lohnarbeit. Viele von uns fahren täglich schwarz, mindern die Mieten, feiern krank, versuchen Häuser zu besetzen und andere versuchen auch, Lebensmittel zu klauen für ihren täglichen Bedarf. Arbeiter und Arbeiterinnen in Betrieben und auch in Klitschen
wehren sich gegen die Arbeitshetze und gegen sexistische und rassistische Entlohnung und Arbeitsteilung. Diese Formen von Verweigerung und Widerstand sind die Grundlagen, auf denen revolutionäre Gegenmacht aufbaut. Aber wenn sich die Kämpfe nicht solidarisch aufeinander beziehen und wir uns nicht organisieren, dann wird das nichts mit der Revolution.
Ja, wie sieht das aus? Revolution und Info von Radio Dreieckland bzw. Arbeiterinnenbewegung, wie sieht das eigentlich aus? Die Nummer hier im Studio ist 076 1 und dann 31028. Ja, Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Also die Möglichkeit gibt es zum Anrufen unter der Nummer 0761 und dann 31028. Was kann ein Info von Radio Dreieckland zum 1. Mai oder überhaupt in laufenden Auseinandersetzungen bewirken? Was kann es dort erreichen? Was muss es machen? Zwischen Betroffenheit, Verlautbarung, reiner Information oder Intervention? Heute war ein Warnstreik von 60.000 Arbeiterinnen auch, also Arbeiter und Arbeiterinnen, überwiegend in Baden-Württemberg in der Metallindustrie. Auf der anderen Seite gab es eine ganz heftige militante Auseinandersetzung in Südkorea, in Ulsan, wo eine Werft von südkoreanischen Bullen gestürmt werden sollte, gestürmt worden ist, das weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Für morgen ist in West-Berlin eine größere Anti-DGB-Demonstration angekündigt in Kreuzberg und Neukölln. Darüber wird morgen Abend dann auch im Info und auch anschließend in der Sendung international berichtet werden. Aber erstmal die Frage, was kann ein Info von Radio Dreieckland eigentlich in einer Situation, wie sie heute ist, leisten? Und dazu die Nummer 0761 31028.
Traumhändler, hast du Arbeit für mich? Traumhändler, ich tu alles für dich. Traumhändler, hast du Arbeit für mich? Traumhändler, ich tu alles für dich. Ich verkauf dir meine Hände. Ich verkauf dir meinen Kopf. Ich verspreche dir nicht viel zu denken und ich schau dir nicht in deinen Topf. Für mich bist du der Engel, der uns Armen Arbeit gibt. Ohne dich wär ich verhungert. Ich bin froh, dass es dich gibt.
Ja, Info montags, Radio Dreieckland. Welche Rolle kann ein Info in den aktuellen Auseinandersetzungen haben, insbesondere auch jetzt heute bezogen auf den 1. Mai? Ein Beispiel wollen wir aufzeigen, 1. Mai letzten Jahres. Berichterstattung aus der Türkei, aus Istanbul.
Von linken und demokratischen Gruppierungen hatte es 1988 einen ersten schüchternen Versuch gegeben, den seit dem Militärputsch von 1980 verbotenen 1. Mai wieder zu feiern. Seit Wochen hatten sie verkündet, wir werden demonstrieren. Wir erobern uns den Platz des 1. Mai zurück, hieß es auf den Flugblättern. Der Platz des 1. Mai, Das ist der Taksim-Platz im Herzen Istanbuls. Hier kamen bei der wohl größten 1. Mai-Demonstration in der türkischen Geschichte im Jahr 1977 über 30 Menschen ums Leben. Dieses Jahr hatten auch die Gewerkschaften, zumindest die Unabhängigen, zum 1. Mai aufgerufen. Allerdings wollten sie eine genehmigte Demonstration auf einem weniger symbolträchtigen Platz. Die Sozialdemokratische Partei erklärte, sie werde am 1. Mai bei den Arbeitern sein. Ministerpräsident Özal erklärte hingegen, er werde jeden, auch den sozialdemokratischen Parteivorsitzenden, am Demonstrieren hindern. Die Gewerkschaft zeigte sich auch nach dem Verbot ihrer Demonstration standhaft. Jedenfalls bis zum Morgen des 1. Mai. Da zog sie es vor, angesichts der Dinge, die da kommen würden, in den Fabriken anzurufen und jegliche Aktionen abzublasen. Und dann kam es tatsächlich, wie es kommen musste.
Etwa 3000 Arbeiter hatten sich trotz des Verbotes auf eigene Faust zu ihrem verabredeten Sammelpunkt aufgemacht. Sie wurden von der Polizei auseinandergeprügelt, noch bevor sie sich in irgendeiner Weise sammeln konnten. Auf dem Taksim-Platz, den die revolutionären Organisationen nach wie vor zu ihrem Ziel erklärt hatten, waren mittlerweile die Blue Berets des türkischen Heeres bis auf die 10 bewaffnete Sondereinsatzkommandos in Stellung gegangen. Die etwa 1500 Leute, die sich in der Nähe des Taksim-Platzes versammelt hatten, wurden blutig auseinandergeschlagen, konnten sich wieder sammeln und schließlich schossen Polizisten nach ca. 30 Minuten Demonstration in die Menge. Das waren Schüsse, die töten sollten. Darüber sind sich alle Augenzeugen einig. Es gab keine Warnschüsse, keinen Einsatz von Tränengas oder Wasserwerfern, sondern gezielte Schüsse mit Maschinenpistolen in die Menschenmenge. Mehmet Arif Dalsche starb an einem Kopfschuss. Hatte da der Ministerpräsident seine Entschlossenheit bewiesen oder, was in den darauffolgenden Tagen in weiten Kreisen diskutiert wurde, hatte da der Polizeiapparat geputscht, um zu zeigen, dass er einer allzu weitgehenden Demokratisierung nicht tatenlos zusehen würde?
Tatsache ist, dass mit den Schüssen vom 1. Mai eine deutliche Warnung an die Arbeiter abgegeben werden sollte. Haltet euch zurück.
Ende Juli wurde der 1. Mai in Istanbul auch juristisch abgehandelt, und zwar vor dem Staatssicherheitsgericht. Angeklagt sind nicht die Mörder von Mehmet Dalce, angeklagt sind die Opfer, die Demonstranten. Willkürlich ausgewählt unter den über 500 Festgenommenen wurden 18 Personen. Ihnen wurde der Prozess gemacht. Einem 15-jährigen Junge, er war eher zufällig in die Demo geraten, wird Verstoß gegen das Demonstrationsgesetz vorgeworfen. Der Staatsanwalt will dafür 3 Jahre Gefängnis fordern. Sein Verfahren wird abgetrennt, er kann nach Hause. Den anderen Angeklagten wird neben Verstoß gegen das Demonstrationsgesetz auch noch Zugehörigkeit zu einer illegalen Organisation oder Bande zur Last gelegt. 10 Jahre Knast kann das bedeuten. Die Vorwürfe der Angeklagten, dass sie systematisch gefoltert wurden, quittiert das Gericht mit gelangweilten Gesichtern. Zeigt sich dann bei der weiteren Verhandlung aber eher milde. 8 der 18 Angeklagten, die noch in Untersuchungshaft sitzen, werden auf freien Fuß gesetzt. Die Urteile bleiben milde. Die staatliche Abschreckung hatte schon während der Demo funktioniert. Galik Demirel, stellvertretender Vorsitzender der regierenden Mutterlandspartei, hatte die Staatsräson so formuliert: Im Interesse der öffentlichen Ordnung ist alles erlaubt. Wenn der eigene Bruder sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, darf er getötet werden.
Wir wollen nicht Prozente, das ist doch alles Schwindel. Gleicher Lohn für alle, als Antwort dem Gesindel. Meh, 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 Gewerkschaft Schmidt. Meh, 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 Gewerkschaft Schmidt. Wir reden nicht vom Partner, ganz liebevoll gedämpft. Wir sagen Klassenfeinde, gegen Feinde wird gekämpft. Meh, 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 Gewerkschaft Schmidt. Meh, 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 Gewerkschaft Schmidt. Akkord macht uns kaputt, ihr redet nicht davon. Ihr faselt von Verträgen, Tarifen und von Lohn.
Gewerkschaftsschmäh.
20 Minuten bezahlte Pause.
20 Minuten bezahlte Pause. Gewerkschaftsschmäh.
Wir nehmen uns die Häuser, wir zahlen keine Mieten.
Wir nehmen uns die Häuser, wir zahlen keine Mieten. Gewerkschaftsschmäh.
Die Tram gehört uns, wir fahren umsonst.
Die Tram gehört uns, wir fahren umsonst. Gewerkschaftsschmäh.
Wir wollen alles, was uns gehört. Wir wollen nichts, was uns zerstört.
Gewerkschaftsschmäh.
Was wollen wir?
Wir wollen alles.
Ja, wir wollen auch alles auf Radio Dreieckland. Am besten auch uns noch in jeder Auseinandersetzung politisch verhalten. Auch mit dem Info. Jetzt noch als weitere Möglichkeit, als weiteres Beispiel auch, was ein Info eigentlich leisten kann. Ein Auszug aus einer Diskussion aus West-Berlin, die es dort nach dem 1. Mai letzten Jahres gegeben hat. Was Sie sich eigentlich auch vorstellen, und da kommt auch die Vorstellung ein bisschen drin hervor, was Sie sich für diesen Mai, 1. Mai vorgestellt haben. Ob die Vorstellung in Erfüllung gehen wird, wird sich morgen herausstellen. Morgen Abend wird im Info bzw. anschließend auf Radio International auch aus West-Berlin berichtet werden. Es wird dort auch im Radio International ab 19 Uhr einen Bericht aus Istanbul geben, aus der Türkei, was sich dort an dem diesjährigen 1. Mai getan hat. Aber jetzt zunächst erstmal aus einem Gespräch von Leuten aus West-Berlin, die den 1. Mai des letzten Jahres in West-Berlin organisiert haben.
Außerdem, ich denke mir, was ein ganz wichtiger Punkt ist und was sich auch am 1. Mai ziemlich praktisch ausgedrückt ist, hat vielmehr ist, dass der Widerstand stärker geworden ist. Nicht wir sind schwächer geworden, sondern der also als Widerstand, sondern die AL und der rot-grüne Senat sind staatstragender geworden. Das ist der Punkt und das kommt immer offener raus. Und wir, der Widerstand, wir sind stärker geworden. Das ist einfach die Entwicklung, die seit 87 der Fall ist. Und wir arbeiten natürlich dran mit aller Kraft, dass wir noch stärker werden. Weil es gibt eben auch erstmal keine Alternative zur Revolution, es gibt keine Alternative zur Selbstorganisierung, es gibt keine Alternative zur Befreiung. Und wir müssen einfach kämpfen, wenn wir leben wollen. Und ja, und das kriegen immer mehr Menschen mit. Und da muss sich auch eben ja der Widerstand ausdrücken und sich organisieren. Und
ja, jetzt haben wir über einen Telefonanruf und jetzt direkt auf Sendung.
Ja, ich wollte mal was sagen zu eurem Info heute. Ich habe mir jetzt länger überlegt, ob ich überhaupt anrufe. Ich meine nämlich mit solcher Phrase, die vorhin gebracht war, kann man wahrscheinlich keine positive Infosendung machen und schon gar kein vernünftiger Beitrag zum 1. Mai. Mich hat es dann gerade noch gewundert, dass du erwähnt hast, dass heute Streiks waren, oder waren Streiks wenigstens, zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche. Und ich würde eigentlich vom Info erwarten, dass zu solchen Geschichten dann auch entsprechende Beiträge kommen, dass man sich bemüht, dass man da Arbeiter und Betriebsräte interviewt, dass man die Stimmung aus dem Betrieb hört, im Gegensatz eben zum DGB, wie ihr nennt. Man muss nämlich da sehr differenziert vorgehen. Der DGB ist eine Organisation mit Funktionären, die ihre Position haben und sicher sozialpartnerschaftlich sind zum Teil. Aber auf der anderen Seite ist eine Basis da und mit der muss man schaffen. Wenn jetzt zum Beispiel in Erwägung gezogen wird von manchen Sektierergruppen, dass sie sich nicht am 1. Mai beteiligen, dann verzichten sie automatisch auf die Möglichkeit, Positionen zu beziehen. Und ich finde das eine völlig verkehrte Politik. Ein Beispiel für eine sehr positive Infosendung war mal das von, glaube ich, der Traute, wo sie zu der Geschichte was gebracht hat, wo es darum gegangen ist, dass der Donnerstag als Einkaufstag verlängert wird. Da hat sie sich bemüht, viele Leute zu Interview und zu Frage und Stellungnahme zu beziehen von verschiedenen Betriebsräten, von Gewerkschaftsfunktionären. Und ich finde, das ist eine vorbildliche Sendung. Das, was ihr heute macht, ist völlig daneben. Wir können nicht mit irgendwelchen Phrasen daherkommen, die völlig abgehoben sind von unseren Leuten im Betrieb. Das versteht kein Mensch.
Also das Info sollte möglichst die Betroffenen zu Wort kommen lassen, möglichst also direkt aus den Betrieben berichten, in diesem Fall jetzt auch zum Beispiel zu den Warnstreiks in der Metallindustrie, als einen Vorschlag.
Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel die Phrase von vorhin aufnehme, von wegen Sabotage mache im Betrieb, blau mache. Ich bin selber Personalratsvorsitzender. Und solche Aktionen, die führen unweigerlich dazu, dass eben individuell gekämpft wird, dass die Leute kaltgestellt werden in kürzester Frist, so kommen wir keinen Schritt weiter.
Wie sollten sich denn die Arbeiter und Arbeiterinnen eigentlich dann anders verhalten? Es ist ja auch nicht so gerade ein besonderes revolutionäres Potenzial derzeit vorhanden. Ne?
Ja, eben genau das ist das Problem. Wir müssen uns hinterfragen, welche Interessen sind eigentlich bei der Bevölkerung oder bei unseren Kolleginnen und Kollegen da und da konkret drauf eingehen. Ich bin zum Beispiel Personalratsvorsitzender im Krankenhaus, wo es erhebliche Probleme gibt. Und ich muss mich da bemühen, dass ich als Linker irgendwo akzeptiert werde dadurch, dass ich eben konkret auf die Interessen eingehe und die zum Beispiel dazu bewege, dass ich dann Verantwortung ablehne, unter den jetzigen Arbeitsbedingungen zu arbeiten, aber selbstverständlich im Kollektiv und nicht allein, sonst sind sie sofort auf der Straße. Das hat keinen Sinn.
Ich habe vorhin zu Anfang dieser Sendung zitiert aus dem Mai-Aufruf des DGB, unter anderem den Satz, wir wollen ein einiges Deutschland. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich zu sehr diesem Zeitgeist auch dranhängt?
Ja, das ist eben die Frage, wenn man sich nicht an der Mai-Demonstrationen beteiligt, dass die Funktionäre dann ihre Parole bringen können, wie sie sie gerade für richtig halten.
Also dann doch eher...
Also in meiner Ansicht nach wäre jetzt angezeigt, massiv mit Transparente hinzugehen und sagen, wir wollen weder in der DDR noch hier den Kapitalismus, wir wollen eben unsere Interesse in Betrieb durchgesetzt haben. Wir wollen zum Beispiel, dass eben das Aussperrungsverbot, wie es im Augenblick in der DDR noch gilt, auch bei uns eingeführt wird und dergleichen mehr. Also Positionen dagegen setzen und nicht einfach verzichten, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen.
Gut, schönen Dank für den Anruf. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Spartakus, 1919, Berlin.
O Spree-Athen, o wie viel Blut hast du gesehen, auf deinem Friedrichsfelde ruht, so manches tapferes Spartakus Blut, auf deinem Friedrichsfelde ruht, so manches tapferes Spartakus Blut.
Im Januar zur Mitternacht ein Spartakist stand auf der Wacht, stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz und der war eck. Er kämpfte für ein neues Recht. Für ein
da ist die Parole für nächstes Jahr am 1. Mai Kreuzberg bullenfrei.
Der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungswallen stand, die Kugeln weiten um ihn rum. Der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Und dröhnen schießt die Artillerie, doch Spartakus hat nur Infanterie. Granaten schlagen um ihn ein. Die Nostke-Hunde stürmen Büchsenstein.
So, jetzt ist im Studio sind noch zwei Leute von dem Taxi- und Taxifahrerinnenbund, soweit ich das im Kopf habe. Jetzt geht's los zum Bericht von dem Streik.
Ja, es gibt jetzt einen kurzen aktuellen Beitrag hier im Info bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz zum Taxistreik in Freiburg. Taxistreik ist vielleicht noch ein etwas zu groß gewählter Begriff, denn Streiken tun zunächst nur aktiv streiken die Kernfahrerinnen und Fahrer, und zwar das seit heute Morgen um 7 Uhr. Möglicherweise ist es dem einen oder anderen Hörer aufgefallen, dass heute an den Taxistandplätzen im Innenstadtbereich Transparente hochgehalten wurden, auch Flugis verteilt und zum Teil Gespräche geführt mit den Fahrerinnen der Genossenschaft und mit anderen zentralen Beschäftigten und auch mit den Kunden. Um was geht es jetzt bei dem Streik? Das mal ganz kurz vorne weg für die, die diese Informationen noch nicht haben. Bestreikt wird, wie gesagt, zunächst mal die Taxifirma Kern. Und in dem verteilten Flugblatt wird dieser Streik wie folgt begründet. Ich zitiere mal aus diesem Flugblatt. Auf einer Betriebsversammlung der Firma Kern im März wurde die Notwendigkeit einer verbindlichen Wageneinsatzplanung sowohl was den künftigen Verdienst der Fahrerinnen als auch was den Umsatz des Unternehmens angeht begründet. Es herrschte Einverständnis, dass diese existenzielle Forderung nur noch mit Druck durchzusetzen ist. Unserem Chef Gerhard Kern wurde deutlich gemacht, dass die weitere loyale Mitarbeit der Fahrerinnenschaft entscheidend von dieser Frage abhängt. Er gab uns das Wort, die Aufträge der Firma Kern nicht an die Genossenschaft übergehen zu lassen, bevor eine verbindliche Wageneinsatzplanung den künftigen Betrieb der Genossenschaft regelt. Es wurde nun der Termin der Auftragsübergabe und Telefonumschaltung auf den 7. Mai festgesetzt, ohne dass eine Wageneinsatzplanung auch nur diskutiert wird. Aus diesem Grund hat die Kernfahrerschaft dem Chef ihres Unternehmens bis vergangenen Freitag ein Ultimatum gestellt, er möge doch dafür Sorge tragen, dass diese Wageneinsatzplanung definitiv und zwar schriftlich fixiert durchgeführt wird. Dem ist nicht Folge geleistet worden und deshalb ist die Fahrerschaft heute Morgen in den Streik getreten. Die Kernfahrerschaft hat auch einen offenen Brief an die Genossenschaft in dieses Flugi mit reingesetzt, in dem die Hauptforderungen nochmal festgehalten sind. Auch das möchte ich kurz zitieren. Der Taxibund, in dem Fahrerinnen aus den meisten Unternehmen organisiert sind, hat den Genossenschaftsunternehmern ein Ultimatum bis zum 7.5. gestellt, um unsere Minimalforderungen zu erfüllen. Die da wären erstens eine Wageneinsatzplanung, die gewährleistet, dass pro Wagen und Stunde ein durchschnittliches Volumen von mindestens 2 Funkaufträgen erreicht wird. Zweitens eine Fahrerinnenvertretung in der Generalversammlung, und zwar 5 Vertreterinnen, mit Rede- und Antragsrecht, sowie eine Fahrerinnenvertretung im Aufsichtsrat, und zwar mit 2 Vertretungen, mit vollem Rede-, Antrags- und Stimmrecht. Soweit also die Hauptforderungen. Die Kolleginnen und Kollegen von Taxi Kern haben auch noch einen Aufruf an die Fahrerkolleginnen in den Genossenschaftsbetrieben verfasst, in denen sie Folgendes fordern: Fahrt keine Aufträge Kern, macht Betriebs- oder Belegschaftsversammlungen und diskutiert, was ihr für unser gemeinsames Interesse tun könnt, kommt ins Streikcafé und diskutiert mit der Belegschaft, wo das ist, kommen wir später dazu, kommt zur Versammlung der Fahrerinnen aus den Genossenschaftsbetrieben und sammelt für die Streikkasse. Josef war heute Morgen um 7 auf der Zentrale Kern und hat so die ersten Streikminuten auf Band festgehalten.
7 Uhr wird die Firma Taxi Kern bestreikt. Wir stehen hier jetzt in der Karlstraße vor der Zentrale Kern. Ich habe hier gerade einen Fahrer von der Zentrale Kern vor mir. Kannst du mir mal kurz erzählen, wie das heute Morgen abgelaufen ist? Wer fährt jetzt eigentlich die Kernautos? Da ja, wie ich mir umschauen kann, also mehr als eine Tagschicht hier an Streikenden versammelt ist.
Ja, die Wagen werden gefahren von anderen Unternehmen aus der Taxigenossenschaft, von den Freunden unseres Chefs.
Und, also von Unternehmern?
Von Unternehmern, ja. Und es war heute Morgen so, dass pünktlich um 7 Uhr der Chef also reinkam und die anwesenden Fahrer sowohl der Tag- als auch der Nachtschicht gleich mal rausgeschmissen hat. Ja, und dann
also ihn praktisch Hausverbot erteilt hat, in der Zentrale Kern.
Hausverbot in der Zentrale, wodurch das Streikbüro jetzt also in der Hebelstraße ist, beim DGB. Und dann sind diese Unternehmer, und zwar sind drei, ne? Mhm. Drei Unternehmer.
Wer ist das genau?
Der Herr Westpieser, der Herr Hanno Renn und der Herr Göringer. Die fahren also jetzt die Wagen. Und nicht zu vergessen noch der Herr Klaus Reuter, auch noch als Streikbrecher sich betätigt.
Ja, gab es auch Fahrer, die hierher kamen zum Fahren oder nichts an, dass Streik ist oder sonst was? Was ist da los?
Es kam, denke ich, niemand mit der Absicht, heute hier zu fahren, ne? Sondern nur die Streikfront zu stärken.
Aber der Gerhard Kern hat auch nicht irgendwie nachgefragt, wer streikt oder nicht, sondern alle ausgesperrt.
Er hat gleich mal alle rausgeschmissen. Hat gemeint, ihr müsst jetzt hier die Zentrale verlassen, Haus und Hof. Und jetzt stehen wir halt davor. Ne?
Ist irgendwas bekannt jetzt, wie das Ganze abläuft, ob Aufträge bedient werden, ob Aufträge reinkommen oder so?
Also teilweise gibt es wohl Unterstützung auch von anderen Firmen, die also erstmal keine Kernaufträge fahren und zum anderen auch selber Aufträge nur verschleppt bedienen bzw. überhaupt nicht am Funk erscheinen, zwar den Wagen besetzen, aber einfach nicht am Funk präsent sind. Und
Ja, danke, das reicht. Ja, wir sind hier im Haus des DGB in der Hebelstraße 10 in Freiburg. Vor mir ist ein Vertreter, der Vorsitzende der ÖTV Freiburg. Seit heute Morgen um 7 Uhr streikt die Belegschaft der Firma Kern, der Firma Taxi Kern. Eine Frage an den Vorsitzenden der ÖTV-Gewerkschaft hier in Freiburg. Wie steht die ÖTV zu diesem Streik und zu den Kollegen der Firma Kern?
Ja, zunächst darf ich mal feststellen, dass dieser Streik nicht von der ÖTV aufgerufen wurde. Wir haben jedoch Verständnis für die Situation der Taxifahrer hier in Freiburg. Es wird ja schon lange darüber diskutiert, inwieweit die Arbeitsbedingungen verbessert werden können und auch im Sinne der dort Beschäftigten geregelt werden.
Also können die Taxifahrer im Rahmen des ihnen Möglichen auf ihre Unterstützung hoffen?
Ja, also wenn es gewünscht wird, sind wir gerne bereit oder ich im Besonderen als Vermittler gegenüber dem Unternehmer aufzutreten.
Dankeschön.
Soweit also Josef heute Morgen vor Ort. Wie ging es weiter heute den Tag über? Die Unternehmer, die von dem Kollegen der Kernbelegschaft genannt wurden, Wespiser, Göringer, Renn und so weiter, waren bis vor nicht allzu langer Zeit noch kräftig am Fahren und vor allen Dingen hatten sie diverse Fehlfahrten, weil mittels fantasievoller, aktiver und passiver Unterstützungsaktionen dieses Kernstreiks wurden diese Autos zum Teil kreuz und quer durch die Pampas gejagt, ohne dass ein Fahrgast auf sie gewartet hätte. Wir sind alle gespannt, wie lange die Jungs auf diesen Wegen das heute noch durchstehen. Schätzungsweise werden sie im Laufe der Nacht irgendwann mal zusammenklappen. Was dann ist, wer dann einspringen soll, um wenigstens einen minimalen Fahrdienst bei der Taxifirma Kern aufrechtzuerhalten, steht in den Sternen. Ansonsten waren die Kolleginnen und Kollegen von Kern zumindest am beginnenden Vormittag in der Stadt an den Taxistandplätzen unterwegs, um mit Transparenten auf die Streiksituation aufmerksam zu machen. Diese Aktion wurde dann allerdings, wurde mir erzählt, relativ schnell wieder abgebrochen, weil erstaunlicherweise heute am Vormittag die Innenstandplätze so gut wie leer gewesen sind und bei den Kolleginnen und Kollegen am Bahnhof in der Regel Einzelunternehmer und funklose Taxifahrer und Fahrerinnen relativ wenig Resonanz zu erzielen war. In Anlehnung an diesen Streik der Belegschaft der Firma Taxi Kern waren auch einige Aktionen zu bemerken bei diversen anderen Zentralen, wie zum Beispiel bei der im Grunde genommen im Endeffekt bestreikten Genossenschaftsgroßzentrale. Da hatten einige Fahrer ein herbes Erlebnis und darüber wird Horst, der neben mir sitzt, jetzt ganz kurz berichten.
Ja, ein Teil der Fahrer der Genossenschaft hatte beschlossen, keine oder so gut wie keine Aufträge anzunehmen. Ganz einfach, weil zu erwarten war, dass von der Firma Kern Aufträge rüberkommen. Das heißt, für uns eigentlich eine Solidarität mit den Streikenden der Firma Kern. Was heute Nachmittag dann letztendlich dazu geführt hat, dass auch drei Leute der Firmen Blitz bzw. Bösch vom Fahrbetrieb ausgesperrt wurden.
Was heißt da ausgesperrt?
Das heißt, wenn man sich wohl verhält und Aufträge fahren will und Aufträge fährt, egal von wem sie kommen, kann man fahren. Wenn nicht, sprich nur Standplatzfahrten macht, kann man zu Hause bleiben. Bleibt das Auto also stehen.
Und um das nochmal zu betonen, ihr habt heute am Funk, an der Funkauftragsvergabe nicht teilgenommen und deshalb wurdet ihr aufgefordert, eure Wegen wieder abzustellen.
So ist es, ja.
Das, denke ich, ist ein Ereignis, das sollten wir festhalten. Es wird tatsächlich bereits zu Beginn dieses Streiks mit Aussperrung von Unternehmerseite her geantwortet. Die Fahrerinnenschaft der Taxifirma Kern sind heute Morgen, wie wir vorher gehört haben, aus der Karlstraße 71, aus den zentralen Räumen rausgeschmissen worden. Und Fahrverbot, Arbeitsverbot auch für einige Fahrer von Genossenschaftsfirmen. Heute Nachmittag war dann um 16.30 Uhr im DGB-Haus in der Hebelstraße 10 die Eröffnung des Streikcafés, eben weil in der Karlstraße 71 es nicht mehr möglich war. Heißt, du warst dort auch. Kannst du darüber kurz was erzählen? Wie viele Leute waren da? Wie war die Stimmung?
Ja, der Zuspruch ist sehr groß. Also es sind nicht nur Fahrer der Firma Kern da, sondern auch anderer, speziell Genossenschaftsfirmen sind Vertreter da gewesen. Es waren rund 50, 60 Leute, die eigentlich im Moment noch alle sehr guter Stimmung sind. Nämlich, dass sich die Unternehmer, die mehr auf Fahrerseite stehen und sich gegen die Kommissköppe, sagen wir mal, durchsetzen können.
Ich denke auch, dass jetzt mit dem heutigen beginnenden Streiktag, gestreikt wird jetzt seit 12 Stunden, dieser Streik vielleicht noch eine eigene Dynamik entwickeln kann. Und ich denke, mehr und mehr werden sich von diesem Aktionssog der Streikenden anstecken lassen und sich diesem Arbeitskampf anschließen.
Ich hoffe und wünsche es mir, weil jeder, der jetzt auf der Genossenschaft ist, davon betroffen ist. Und jeder, der jetzt auf der Genossenschaft fährt, weiß, wie schlecht er verdient.
Apropos schlecht verdient, da sollte man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, dass trotz gegenteiliger Aussagen eine Firma, die an diesem Genossenschaftsprojekt mit beteiligt ist, jetzt vor kurzem, ich glaube vor einer Woche, ihre Schnittabgabe erhöht hat. Das wollen wir jetzt nicht genauer erklären, sondern ganz kurz tenormäßig sagen, was es für die Fahrerschaft bedeutet, nämlich trotz einer bereits bestehenden Einkommenseinbuße eine drastische weitere Verschlechterung ihrer Einkommenssituation. So viel zum Verhalten der Unternehmerschaft hier im Freiburger Taxigewerbe. Morgen, 1. Mai, ist schätzungsweise bekannt, dass es eine Demo gibt, eine 1. Mai-Demo, und zwar draußen in der Padua Allee. Die startet um 10 Uhr.
9.30 Uhr.
Um 9.30 Uhr, danke. Die startet um 9.30 Uhr. Die Taxifahrerinnenschaft von Freiburg wird dort aktiv mit beteiligt sein. Mit einer eigenen Gruppe, mit einem eigenen kleinen Verkaufsstand, der unter anderem auch der die Streikkasse füllen soll. Apropos Streikkasse. In diesem Streikcafé im DGB-Haus in der Hebelstraße 10 stehen etliche Kassen rum. Kolleginnen und Kollegen, kommt vorbei. Dort gibt es auch Kaffee. Man kann dort mal eine kurze Pause einlegen und vielleicht den einen oder anderen Obolus in diese Kasse abdrücken. Die Fahrerinnenschaft der Belegschaft Kern wird euch mit Sicherheit danken. Es ist auch absolut nötig, Knete in dieser Kasse zu haben, um diesen Streik auch finanzieren zu können. Der kostet jede Menge Kohle. Im Anschluss an die Kundgebung nach der 1. Mai-Demo morgen ist dieses Streikcafé auch wieder geöffnet. Noch ein Datum dazu, am 5.5. um 16 Uhr, denke ich, ist in der Mooswald-Bierstube eine Generalversammlung der Taxigenossenschaft angesagt, wo es unter anderem um was geht, Horst.
Ja, es wurde vorher schon mal, stand es auch in dem Flugblatt drin, es geht darum, eine verbindliche Wageneinsatzplanung festzuschreiben. Es geht darum, dass die Fahrer vertreten sind in der Generalversammlung und es geht darum, dass Fahrer im Aufsichtsrat vertreten sind. Diese Anträge sind gestellt. Sie bedürfen aber einer Dreiviertelmehrheit, weil es Satzungsänderungen sind. Und die gilt es jetzt zunächst mal zu erreichen.
Gestellt insofern, dass Mitglieder, Genossenschafter diesen Satzungsänderungsentwurf unterzeichnet haben und von daher diesen Änderungsentwurf in die Generalversammlung mit einbringen können.
weil wir es eben selber noch nicht können. Wir sind noch nicht in der Generalversammlung bzw. im Aufsichtsrat vertreten.
Ich denke, wir werden das weiter verfolgen, was auch bei dieser Generalversammlung letztendlich entschieden wird zu diesem Änderungsentwurf der Satzung bezüglich des Streiks. Und apropos Streik, wir werden versuchen, jeden Tag in dieser Infostunde einen 5- bis 10-minütigen aktuellen Beitrag zustande zu bekommen, wie die augenblickliche Streiksituation ist. Ansonsten nochmal der Aufruf, kommt morgen zu dieser 1. Mai-Demo, verstärkt den Taxiblock. Stellt in euren Zentralen nach Möglichkeit Sammelbüchsen auf für die Streikkasse. Kommt in Streikcafé im DGB-Haus in der Hebelstraße 10. Morgen nach der Demo ist es auch wieder geöffnet. Bringt